Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMZ Hackers Bestseller Show in der zweiten Woche nach der Sommerpause. Jungs, wie geht's?
Eigentlich fängt der Sommer erst an. Wir sind schon zurück aus der Sommerpause. Perfekt.
Naja, ist denn nicht Ende Juli schon fast der Sommer vorbei, gefühlt?
Nee, also gefühlt geht's jetzt schon los. Schon sehr ruhig gerade, finde ich. Also alles auf jeden Fall. Aber weiß nicht. Gut, die Schulferien haben vielleicht, die sind jetzt erst on the road, oder?
Aber der deutsche Sommer ist doch der August. Oder wird das nicht gefühlt jedes Jahr ein bisschen später?
Also, ich gebe es jetzt mal ganz
kurz. Wenn ich jetzt für mich ist der Sommer jedes Jugend. Jahr meckere ich, dass.
Gibt es in Bremen einen Sommer? Das ist die andere Frage.
Also, der.
Also, die Sommersonnenwende. Also, der Sommer. Grad.
Ja, perfekt.
Der Sommer beginnt eigentlich mit der Sommersonnenwende am 21. Juni, aber es gibt ja dann diesen tollen Wettersommer und einmal diesen Kalendersommer, ne? Da meteorologisch.
Also für mich ist deutscher Sommer Juli, August, wenn es
ja, für mich
ist
auch.
Und fertig.
Ja.
Aber es wird immer später.
Also sind wir gerade im Hochsommer.
Nice.
Ja, eigentlich schon.
Ja, und Philipp,
also kalendarischer Sommeranfang ist am 20. Juni, meteorologischer Sommeranfang ist bereits am 1.
An meinem Geburtstag.
Juni.
Ich bin ein Mitsommernachts.
Ich bin unterwegs, genau. Ich bin mich auf Reisen. Deswegen auch gleich eine Frage an euch zum Thema Reisen. Ich bin 2 Wochen aus Berlin weg. Eine Woche in der Heimat bei meinen Eltern und eine Woche danach in Frankreich bei der Familie von Emily. Und ich habe mir vorgenommen zu arbeiten und deswegen mal die Frage an euch. Wie schafft ihr es, wenn ihr auf Reisen seid, zu arbeiten und produktiv zu sein? Ich meine mich aber zu erinnern, dass bei euch beiden eine richtige Reise, wo ihr richtig gesagt habt, ihr arbeitet, auch echt lang her ist.
Wobei Mallorca theoretisch, also ja, Marc und ich hatten ja diese Woche, wo wir, wie lange waren wir da, Marc? Montag bis Freitag, ne? Wo es eigentlich mehr so ein Sportcamp war, aber trotzdem haben wir halt jeden Tag was gemacht, aber das ging echt nur in einem Café und auch mit so einem fixen Zeitraum. Wir sitzen jetzt hier 2 Stunden, fokussiert, Deep Work und ja.
Ich finde es einfach
Stunden ist aber auch nicht
voll
viel.
Erwartungsmanagement, also wie man sich es vornimmt. Ich habe Reisen, also Bali zum Beispiel, glaube ich, war bei mir so, da habe ich wirklich von Anfang an gesagt, ich versuche eigentlich gar nicht bis wenig zu arbeiten, außer die Teamcalls mitzumachen, sodass ich im Loop bin, aber jetzt nicht proaktiv, operativ was zu machen. Und dann gab es aber auch schon Reisen, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich normal weiterarbeiten, nur halt den Tag ein bisschen anders gestalten. So wie mit Chris zum Beispiel, wo wir halt gefühlt den halben Tag, oder nicht nur gefühlt, wir haben den halben Tag Sport gemacht, aber dann eigentlich auch den ganzen restlichen Tag halt gebrainstormt, über Konzepte gesprochen oder auch tatsächlich operativ ein bisschen was gemacht. Und ich finde, man muss aber vorher festlegen, wie man es machen will. Ich finde auch zum Beispiel dem Team gegenüber ein bisschen kommunizieren, hey, ich bin jetzt 2 Wochen nicht erreichbar oder ich mache nur die Teamcalls mit oder ich bin auf einer Vocation und arbeite normal, dass auch jeder Bescheid weiß. Und ich glaube, man muss das also vorher festlegen.
Ich finde, man muss auch krass unterscheiden in seinen eigenen Aufgaben zwischen, das hast du gerade in einem Satz so verstrickt gesagt, Marc, proaktiv versus operativ. Also ich finde, operativ zu arbeiten im Urlaub ist nicht schwer, also weil du setzt dich ins Café, 2 Stunden abarbeiten, so ein paar E-Mails und alles, was halt so anfällt, also wenn du noch operativ arbeitest. Aber proaktiv zu arbeiten, das finde ich unfassbar schwer, wenn man auf Reisen ist, weil ich finde, da kann man so ganz grob unterscheiden in Aufgaben, die operativ sind. Die müssen heute abgearbeitet werden, spätestens morgen. So, wenn die nicht gemacht werden, dann bist du offiziell in Verzug, zum Beispiel Kundenservice.
Die Frage ist, was ist Alltagsgeschäft und was ist Weiterarbeiten?
Genau, das ist operativ, so für mich Alltagsgeschäft. Also eine Bestellung mit dem Supplier zu tätigen. Wenn ich die jetzt nicht tätige, habe ich ein fettes Problem. Und dann aber zum Beispiel, finde ich, proaktive Aufgaben sind halt wie, keine Ahnung, Strategie fürs nächste Jahr, Strategie für nächsten Monat oder irgendwie Kosten sparen, sich überlegen. Zum Beispiel bei mir, bei Heinz, wir boarden gerade ein neues Retourportal on, weil wir damit 2 Euro pro Retour sparen können. Dafür müssen wir aber ein technisches Retourportal wirklich mit Entwicklern bauen und das, also unser eigenes Retourportal bauen wir. Und das kostet halt voll viel und das amortisiert sich dann irgendwann. Aber solche Sachen würde ich niemals irgendwie auf einer Reise machen. Und das finde ich voll schwer, weil das sind eigentlich die wichtigen Aufgaben eines Gründers, die zu machen. Wenn ich aber aktiv sage, ich möchte arbeiten auf dieser Reise, schaffe ich es trotzdem nicht, diese Aufgaben zu machen und bin so voll reaktiv nur.
Ich habe da vorher tatsächlich drüber nachgedacht, lustigerweise, weil ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auch in welcher Phase man ist im Unternehmen. Weil ich finde, bei Hackers zum Beispiel ist es so, wir haben eigentlich ziemlich gute Prozesse mittlerweile. Jeder weiß seinen Aufgabenbereich, alles läuft irgendwie geregelt. neue Projekte werden strukturiert angegangen, man muss erst Ressourcen planen und so weiter. Aber ich glaube, bei Hands bist du gerade noch so ein bisschen mehr in dieser Anfangsphase, obwohl du eigentlich auch schon über ein Jahr jetzt dabei bist, wo halt sehr viel noch so agil gemacht wird, schnell mehr Projekte umsetzen und so. Mhm. Weil ich hatte das auch jetzt, ich habe ja diese Agentur gestartet, diese Designagentur, und da ist gerade auch alles komplett drunter und drüber. Also es ist so, heute überlegen wir, was wir morgen machen eigentlich, und dann testen wir es und dann, okay, lass was anderes testen. Und das ist halt viel, viel variabler und viel mehr Chaos und weniger planbar als das, was wir jetzt in einem gefestigten Unternehmen mit Mitarbeitern und Prozessen und so weiter haben. Da kannst du locker mal 2 Wochen sagen, Jungs, bin mal 2 Wochen weg, der Laden läuft, danach kommt das nächste Projekt. Aber da ist es jetzt so, wenn du nichts machst, dann gefühlt fällt dann alles auseinander oder es geht gar nichts voran. Und das ist so ein bisschen...
Genau, du bist in dieser Kampfphase. Und diese Kampfphase ist halt, du musst halt jeden Tag pushen. Oder irgendwie. Weil wenn du nicht pushst, dann funktioniert schnell was nicht. Und je nachdem, in welcher Phase dein Unternehmen gerade ist, und das finde ich halt schwer eben. Zum Beispiel planen wir jetzt gerade mit mehreren Leuten Thailand im Februar nach Hacking Live direkt. Wollen wir halt 4 Wochen rüber. Und ich weiß halt jetzt schon... Also sagen halt immer, ja, du kannst ja arbeiten. Ja, ich weiß, ich werde dort nicht, es wird nicht passieren, dass ich richtig produktiv arbeite, wie ich es zu Hause machen würde. Es wird nicht passieren.
Hm. Erzähl mal ein bisschen, also wie viele Leute werden das oder was ist so die Idee?
Genau, also wir sind, also unter anderem auch Jan ist am Start mit Alina. Dann,
Alter!
Krass. Siehst Conny, du sowas erfahre ich im Podcast? Emilia und ich. Ja, normalerweise hättest du es jetzt in dem Vorgespräch erfahren. Wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir kein Vorgespräch mehr machen, um hier im Podcast alles authentisch zu teilen. Genau, und wir haben überlegt, so, also direkt nach Hacking Live, vielleicht der Montag, der Dienstag irgendwie so, für, also Emilia und ich machen volle 4 Wochen. Chris, was grinst du so?
Ich grins so, weil du erzählst das jetzt, wer so alles mitkommt, und ihr fragt Marc nicht, weil er nicht kann, und mich nicht, weil ich nicht will.
Ja, du warst ja davor dann erst auf Reisen 2 Monate.
Vielleicht ja, genau, aber deswegen musste ich gerade so grinsen, weil ich mir so, geil, die planen das so, und ich muss nicht mal absagen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen schlecht gefühlt.
Aber gut, er hat es ja auch schon, er hat auch schon in die Gruppe gepostet, ey, wir planen gerade Thailand, und jeder von uns hätte sagen können, ja, hätte ich auch Bock drauf, aber es hat
ich weiß ja,
gemacht.
Dass Philipp da hingeht, deswegen, also ich hätte ja auch einfach sagen können, keine Ahnung, kann ich mitkommen.
Bin dabei, ja, safe. Nee, genau, Marc ist leider verhindert, und ja, Chris, also du bist hiermit offiziell eingeladen, wenn du absagst, dann hast du dich bitte schlecht zu fühlen.
Ich habe hiermit jetzt offiziell abgesagt.
Okay. Nee, also es wird nämlich ein harter Jahresanfang. Also wir werden irgendwie, also Q4 ist ja bei mir dann relativ viel Arbeit. Dann werden wir in der ersten Januarwoche, glaube ich, oder zweite Januarwoche nach Italien zu unseren Herstellern fliegen und das dann verbinden mit irgendwie 2 Tage Skifahren vorher, weil das verbinden wir immer, diese Herstellerbesuche. Ja, und dann ist Hacking Live Ende Januar. Dann fahren wir für 4 Wochen dann eben nach Thailand und dann direkt nach Thailand, 2 Wochen danach ist es wieder eine Skireise, 1 Woche.
Vielleicht das auch heißt, noch also, ich muss, who knows?
Maybe, aber die ist ja schon eher. Nee, auf jeden Fall genau, muss ich in Thailand arbeiten, weil es muss ja auch irgendwie vorangehen. Klar, Q1 wird für mich extrem chilly, ich kann da relativ entspannt angehen lassen alles, aber es sind halt trotzdem, ist trotzdem 4 Wochen Zeitraum, da kann ich nicht einfach sagen, ja, ich chill jetzt.
Aber ich finde, wenn man mit anderen Unternehmern oder also Menschen, die arbeiten auf jeden Fall unterwegs, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass man selbst auch normal weiterarbeitet. Weil ich finde so...
Wenn ja, ist jetzt, es halt nicht. Das, aber erzähl weiter.
Ja, wenn ich jetzt mit Frau, Freundin, whatever unterwegs bin, dann ist es, finde ich, viel schwerer, sowas zu machen, weil dann ist es ja auch gefühlt Urlaub und man will ja was sehen. Ich finde, wenn man jetzt wirklich mit anderen unterwegs ist, die alle gerade ein Unternehmen haben, alle hustlen wollen, dann hat man schon so eine Routine irgendwie. Wie wir es auf Marbella hatten. Wir haben eigentlich den ganzen Tag gearbeitet, aber zwischendrin halt mal kurz Gym, mal kurz was essen.
Und abends aber auch da habe ich nicht so produktiv gearbeitet. Ich habe, also du sitzt dann theoretisch mit deinem, du stehst unterschiedlich auf immer. Dann gehst du immer unterschiedlich ins Gym. Du musst jeden Tag neu diskutieren, wann gehe ich ins Gym. Du hast also nicht diese Routinen, die dich so brainless durch den Tag führen. Das stimmt. Dann bist du am Ende... Spendest du mal eine Stunde länger, weil am Abend was ging, dann ist der nächste Morgen irgendwie weird, dann gehst du voll spät ins Gym und dann sitzt du um 10 Uhr mit Laptop, weil gerade dein Tisch nicht frei ist, sitzt du mit Laptop auf dem Sofa und hast die Füße oben.
Ja, oder du saßt halt im Burgerladen mit Laptop auf dem Schoß.
Ja, genau.
Hast die Meta-Ads so hochgeschraubt.
und du siehst halt, du arbeitest halt ganz anders irgendwie dann. Du bist halt...
Aber das ist der Preis halt, den man zahlen muss, finde ich. Also, wenn du halt Ich persönlich, ich mag es gar nicht mehr, nur noch Urlaub zu machen. Also ich könnte nicht 2 Wochen einfach gar nichts machen. Ich würde da irgendwie so langsam nervös
werden. Ja, so eine Woche geht, finde ich. Eine Woche ist immer geil. Ja, also die eine Woche Skifahren ist okay. Letztes Jahr war richtig geil da mit Chris. Also ich glaube, was wir jetzt nämlich diesmal in Thailand probieren, weil Bali waren wir auch schon mal 4 Wochen. Da habe ich auch nicht so geil gearbeitet. Nahezu gar nicht. Und ich glaube, was ich jetzt mal probiere, ist wirklich in Asien habe ich jetzt auch nicht so Bock, irgendwie jeden Tag was zu entdecken, weil ich war jetzt lang genug in Asien. Irgendwie ist es ja auch am Ende fast alles gleich. Klar kann man am Wochenende dann mal Trips machen und so. Aber ich glaube, was ich versuche, ist wirklich eine Gym-Routine. Eine Laufroutine, wenn es geht, irgendwie, wenn es zur Not auf dem Laufband. Und dann halt einfach ein Coworking-Space. Also im besten Fall wirklich morgens aus dem Haus mit Sporttasche und dann einfach versuchen, die Routine so wie in Berlin aufzusetzen, mit Coworking, klimatisiertem Coworking-Space, wo du nicht mit Badehose und Flipflops sitzt. Ja, vielleicht schon, aber halt irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht vom Mut her, ey, ich chill jetzt hier die ganze Zeit in der Bude und jetzt ist mir zu warm und ich lege mich mit dem Laptop ins Bett, weil da eine Klimaanlage ist.
Und das ist auch der Vorteil, wenn du wohin gehst, wo du schon warst, dann hast du nicht diesen Entdeckungsdrang.
Ja, aber könnt ihr euch so richtig an Thailand erinnern, an Koh Samui?
Ich lag ja nur im Bett. Und Chris hat mich gefüttert, hat mir ab und zu ein paar Thai reingeworfen.
Partei und diese Lutschpastillen.
Also wir haben in Thailand, ich habe mir nochmal die Bilder angeguckt, wir haben eigentlich nichts gemacht, wir haben eigentlich nur in der Bude gechillt. Also wirklich viel.
Ah, das stimmt nicht.
Wir waren also in Koh Samui, Koh Phangan einmal. Dann haben wir viele Rollerausflüge gemacht, wir waren immer essen, ja. Aber so richtig viel?
Ach so, du meinst an Adventures. Ich dachte, du meinst arbeiten. Ja.
Nee, da, arbeiten schon. Deswegen, also das hat schon gut geklappt. Aber
nee, da haben wir nicht viel gemacht.
Und wir waren auch echt in einer unspektakulären Ecke. Also wir haben, glaube ich, überhaupt nicht drauf geachtet, wo unsere Bude ist.
Wir waren Thai-Boxen.
Stimmt. Ihr. Stimmt. Thai-Boxen zugucken waren wir auch.
Stimmt, auch.
Wir waren auch Jetski fahren. Also, haben schon ein paar Sachen gemacht. Aber das war so eine Stunde am Tag eigentlich. Aber da ging es ja auch schon darum, da haben ja alle am Anfang eigentlich auch so die Erwartung gehabt, wir gehen da hin, wir connecten, wir brainstormen, wir arbeiten und entdecken so ein bisschen die Insel. Aber ich glaube, der Anspruch war nie mehr Urlaub als zu arbeiten.
Und deswegen, ich versuche diesmal das ein bisschen umzumünzen, wirklich geile Routine, geile Fruits, geiles, richtig gesundes Essen, gute Routine und dann halt Sundowner, dass du halt solche Sachen genießt, eben Sundowner in der Beachbar abends.
Aber ich glaube, dann kriegst du es auch hin, wenn du das vorher ganz klar festlegst. Ich glaube schon, dann kriegst du es auch hin, produktiv zu arbeiten. Also solange du irgendwie einen Monitor, Tastatur hast und ein bisschen Fokus mit Kopfhörern, glaube ich schon, dass du das hinkriegst.
Ich glaube, man wird über die Jahre auch ruhiger bei sowas. Ich glaube, am Anfang ist man noch völlig überdreht und will alles erleben und denkt so, shit, ich muss die Zeit das voll genießen, jetzt bin ich extra hierher geflogen. Und ich glaube, je öfter man es gemacht hat, desto entspannter wird man, denkt so,
das finde ich so
schlau. Ich will einfach nur meine Routine haben, die Sonne scheint, ist doch alles gut, gutes Essen.
Das finde ich so traurig, das ist so hart, weil wir drei haben uns ja in Thailand kennengelernt, Koh Samui 2019. Und das war so richtig aufregend. Ich meine, das war nicht meine erste Fernreise, aber es war einfach maximal, es war meine erste Reise als Unternehmer, meine erste Vacation, mein erstes Mal. Ich habe meinen Job gekündigt und bin jetzt hier mit Unternehmern komplett free.
Das erste Mal Rollerunfall.
Und es war so mega aufregend. Und dann war ich noch auf Bali, nochmal auf Bali, nochmal in Sri Lanka. Für mich ist halt Asien, ich fliege halt rüber. Also es ist halt, und das finde ich extrem traurig irgendwie, dass diese Fernreisen nicht mehr dieses ultra krasse Kribbeln haben.
Ja, aber vielleicht musst du auch mal wieder was anderes machen. Würdest du jetzt nach Mexiko oder Tokio fliegen, glaube ich, wärst du aufgeregt wie ein kleines Eichhörnchen. Glaube ich schon.
Also ich war jetzt in New York und da hatte ich das auch nicht so krass.
Aber ja, aber vielleicht auch, weil du schon mehrfach in den USA warst und dann ist einfach so das Berlin der USA. Also eigentlich warst du in deiner Heimatstadt in den USA, wo du schon oft warst. Also ich stelle mir dich jetzt zum Beispiel in Mumbai oder Delhi in Indien vor. Glaube ich nicht, dass du da so entspannt wärst.
Ja, so ich weiß nicht, ob entspannt das richtige Wort ist, aber es ist so nicht mehr so aufregend.
Uneuphorisch. Also es ist immer so ein Big Deal sozusagen.
Also, zum Beispiel auch Kalifornien, da war ich jetzt 3-mal. Und das erste Mal, klar, da war ich sehr jung, da war ich 17. 18 war ich. Und das zweite Mal war mit euch. Und da war ich ja auch wieder da. Mhm. Und da war ich, ich habe eine Woche vorher nicht schlafen können, weil wir waren alle so aufgeregt. Das war so eine coole Reise. Und ich glaube, das ist das, was Marc eben meinte, dass du halt, wenn du Sachen so oft gemacht hast, dass du dann irgendwann so ein bisschen, da geht halt die Magie verloren.
Du musst halt vielleicht echt mehr andere Orte ausprobieren. Weil bei mir, ich, also theoretisch jetzt die letzten Jahre, das zweite Mal, Kalifornien, war ich nicht so aufgeregt, eigentlich überhaupt nicht. Da habe ich ja wirklich am Abend vorher gepackt und morgens fast verschlafen. Aber die Reise nach Mexiko ging mir komplett der Stift, weil ich nicht wusste, wo ich gerade hinfliege und wie da was funktioniert. Und jetzt letztes Jahr 8 Wochen oder 6 Wochen Japan, hatte ich das Gefühl, ich steige in Regionalexpress in meine zweite Heimat, weil ich kam halt an, ja, meine Karte, wusste jede Zugverbindung und bin da. Ja, klar. Okay, ich gehe jetzt Rahmen holen, hatte noch meinen Rest Japanisch übrig und denkst du, ja, chillig. Also, das war wie so ein Tapetenwechsel nur. Also, ich glaube, die Orte machen es schon so ein bisschen, weil Mexiko war ich komplett aufgeregt.
Die Frage ist auch, will man diese Aufregung überhaupt noch? Also, ich meine, in verschiedenen Phasen seines Lebens empfindet man ja Dinge, die man früher gemacht hat, einfach anders oder schätzt andere Dinge. Ich würde jetzt auch nicht mehr so gerne feiern gehen, wie ich es früher gemacht habe. Da habe ich gar keine Lust mehr zu. Oder, also ich vermisse auch nicht, dass ich es so geil finde, feiern zu gehen wie früher. Man macht jetzt halt einfach andere Dinge oder schätzt andere Dinge wert. Und wenn du dann halt reist, ist es jetzt halt wahrscheinlich ein anderes Reisen.
Ich muss halt morgen Long Run machen.
Ja, das ist jetzt Insider. So Sportvorbereitung und Marathon ist viel, viel aufregender gerade als zu reisen. Das ist halt eine andere Lebensphase einfach.
Unfassbar, stimmt. Ja, das beugt mich. Hast recht. Weil wir so lustig wie in Berlin sind, so eine Gruppe. Wir laufen ja den Marathon irgendwie so. Ich glaube, wir sind 3, 7, 8 Leute, glaube ich, die den Marathon laufen. Wobei jetzt nicht klar ist, wer alles ausfallen wird. Und in Berlin, so waren wir so bei richtig geilen. Habe ich dir schon hier im Podcast erzählt? Ich glaube nicht. Waren wir mit richtig, richtig geilem heißen Tag am See, haben Volleyball gespielt und dann nach diesem Seetag, als wir jung waren, immer so, ja geil, heute Abend dann grillen und dann noch was trinken und vielleicht losgehen und so. Und dann waren wir so an diesem See, haben Volleyball gezockt und dann so, ja, was geht heute Abend eigentlich? Puh, ja, also ich muss eigentlich früh pennen, ich habe morgen Long Run. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Und alle so, ja fuck, Alter, wir stecken in der Wettkampfvorbereitung. Jeder hat irgendwie Bock, seinen Sleep Score in seinem Tracking-Device irgendwie zu schlagen. Und denkt sich so, ja, nee, ich mache einen Long Run. Also das finde ich schon heavy. Es ist auf der einen Seite natürlich irgendwo sad, aber irgendwo...
Ich glaube, man darf sich nicht dagegen wehren. Man muss die Dinge, die gerade da sind, die man genießt, einfach voll auskosten und nicht den alten Dingen hinterherweinen.
Und das geht auch nicht. Ja, das glaube ich auch. Und ich finde diese Vorbereitung ja auch gerade, weil wir diese Gruppe haben und da so viel hin und her schreiben und dann kommt dieses Wochenende immer näher, was so aufregend wird und es wird voll gespannt, wer läuft welche Zeit, laufen irgendwelche Leute vielleicht sogar zusammen. Also das ist jetzt gerade, finde ich, aufregender als meine New York-Reise. Das ist voll hart irgendwie.
Oh, ich finde es geil.
Vielleicht müssen wir das connecten, Marathon in New York.
Das wäre schon wieder was anderes, ja.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Events sind, habe ich jetzt einen Übergang zum nächsten Thema. Du hast eben schon gesagt, deine Reisen sind nach dem AMC King Live. Ich habe gestern mit Jan, also unserem Event-Manager, Head of AMC Hacking Live, MVP, ein bisschen gequatscht, einfach so ein paar Themen, die gerade in der Event-Orga anstehen. Und dann sind wir irgendwann zu dem Punkt gekommen, weil es halt so ein paar Sachen gibt, wo wir Entscheidungen in eine gewisse Richtung treffen müssen als Team für dieses Event. Also Beispiel, soll das Event jedes Jahr einfach nur größer, 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 größer werden? Soll das Event exklusiv bleiben? Wie spezifisch bleibt es? Ist es nur Amazon? Wird es vielleicht irgendwann Amazon und D2C? Also so einfach solche Fragen. Und da kam so ein bisschen auf, wir müssen uns mal hinsetzen und wir können es auch von mir aus jetzt so ein bisschen live mal diskutieren. Unser Event, AMC Hacking Live, was soll das in 5 Jahren sein? Wie, also wirklich, wenn man so komplett frei denkt, wir können unseren Wunsch, also das Event wird so, wie wir es uns wünschen, in 5 Jahren. Wenn wir das haben, wissen wir, welche Entscheidung wir jetzt treffen müssen, damit es sich in diese Richtung entwickelt, weil wenn man so die Event-Szene ein bisschen beobachtet und auch teilweise Aussteller, mit denen wir gesprochen haben, ist, dass häufig echt Events, die werden immer größer und größer und größer und immer unrelevanter und immer verschwommener. Und am Anfang gibt es so kleine Events, das ist dann nur Marketing-Nische zum Beispiel. Und irgendwann wird es immer mehr Corporate. Da kommt von jeder Firma die komplette Marketing-Abteilung eigentlich auch nur, um da zu feiern. So, dann sind es gar nicht mehr so diese kleinen Entrepreneure, sondern jegliche Marketing-MitarbeiterInnen des Unternehmens XYZ und dann kommen halt irgendwann vielleicht 5000 Leute, aber die ursprüngliche Zielgruppe will gar nicht mehr hinkommen. Und genauso Fragen bei AMC Hacking Live. Wird AMC Hacking Live vielleicht irgendwann E-Commerce Hacking Live, wo es dann eine Amazon-Halle gibt und eine D2C-Halle? Soll das überhaupt irgendwann mal passieren? Soll das Event höchst exklusiv werden oder möglichst viele Menschen groß, riesig, aufregend? Also, weil ich meine, im Endeffekt, man spielt ja immer, man kann Tickets ultra teuer machen oder umsonst. So, und das wird zu unterschiedlichen Effekten führen. Und dann halt also, einfach diese, ja, diese Fünf-Jahres-Frage. Wie soll es irgendwann sein und was müssen wir dafür jetzt entscheiden?
Ich habe gerade eine Rechnung aufgestellt, während du gesprochen hast. Und zwar ist es ja eigentlich nur eine Frage des Mehrwertes. Du lieferst, wenn du es vergrößer machst, und exklusiver, nicht exklusiv, sondern größer und du wirst weniger nischig, lieferst du theoretisch, das ist ja deine Hypothese jetzt, weniger Mehrwert für viele Leute. Wenn du es exklusiv machst, lieferst du viel Mehrwert für wenig Leute. Sagen wir mal, wir haben 100 Mehrwertpunkte in total. Also du kannst 100 Punkte an Mehrwert generieren. Entweder du bietest 20 Mehrwertpunkte. Also die Menge ist klein, 5. Und du bietest 20 Mehrwertpunkte, sind 100. Mhm. Oder du bietest einer Menge 10, doppelt so viele Leute, nur die Mehrwertpunkte 10. Dann kannst du auch auf 100. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du lieferst der doppelten Menge Personen die Hälfte an Mehrwert.
Ich glaube,
dann ist der Mehrwert in total gleich. Jetzt ist nämlich die Hypothese, kriegt man es irgendwie hin, den Mehrwert für die große Gruppe, also für diese 10er-Gruppe, auch auf 20 zu kriegen. Und wenn du das hinkriegst, dann hast du ja deinen Mehrwert-Output am Ende maximiert und dann ist es ja geil. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der Mehrwert unterschiedlich ist, sondern dass verschiedene Personengruppen den gleichen Mehrwert empfinden, aber die Art des Events halt die Personengruppe bestimmt. Ist vielleicht kompliziert gesagt. Also im Endeffekt gibt es ja so 3 Ebenen. Die eine ist ja die, für wen ist das Ebene? Dann was machen wir Ebene? Und die wie machen wir es Ebene? Und die Wer-Ebene ist halt, wollen wir Underground sein? Wollen wir Hacker sein? Wollen wir FBA-Leute sein, die das hart feiern? Oder wollen wir halt Wald- und Wiesen-Agentur-Leute anziehen sozusagen? Und also für mich ist fast die Wie-Ebene persönlich, also rein für mich persönlich ist die Wie-Ebene das Wichtigste eigentlich. Weil ich finde, solange wir ein geiles Event machen, wo die Leute drüber sprechen und sagen, Alter, das war geisterkrank geil, das war was ganz anderes, als alle anderen machen, dann ist es für mich ein gelungenes Event. Mir ist persönlich egal, ob da 5000 Leute kommen oder 1000 Leute. Ich will, dass halt jeder drüber spricht und dass so eine Art Brand wird. Das ist für mich persönlich das Wichtigste. Ist jetzt unternehmerisch gedacht, vielleicht nicht zu Ende gedacht so, rein an Zahlen. Aber das ist für mich eigentlich so, dass
ja, das aber es gibt halt auch noch die Ausstellerseite. Die darfst du halt nicht vergessen, Aussteller und Sponsoren. Und im Endeffekt, also die harten Fakten sind, was will ein Aussteller? Kunden. Punkt. So, und wenn da nur Amazon-Dienstleister sind, aber nur 20 und von 1000 Teilnehmern, die dann kommen, sind 10% Amazon-Seller, 90% D2C-Seller und wir haben einen kompletten Mismatch aus Aussteller-Expo und Teilnehmern, dann ist das für beide Parteien Kacke. Weil es kann schon geil sein, ich bin jetzt FBA-Seller und gehe auf so ein Event und hab so das Gefühl, ich habe hier gerade einen Überblick von den aktuell top-relevantesten Agenturen, Dienstleistern, Softwareanbietern und kann mir da so einen Überblick machen. Ich kann mit allen sprechen, ich lerne die mal persönlich kennen. Und andersrum sagen dann auch die Aussteller, okay, wir wissen, bei euch sind die FBA-Seller, da lohnt es sich hinzugehen. Weil Jan redet jetzt halt gerade viel mit Ausstellern und viele Aussteller sagen, ganz ehrlich, wir waren letztes Jahr auf 10 Events, dieses Jahr gehen wir nur noch auf 3. Weil alle Events komplett verwässern und sich nicht mehr lohnen. Und unter diesen 7, wo man nicht mehr hingeht, wollen wir halt natürlich nicht sein. Weil auch das, also die harte Wahrheit ist, ein Event trägt sich mit Ausstellern, sonst ist es unmöglich umzusetzen. So, und das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Aussteller happy sind und potenzielle Kunden gewinnen. Unsere Teilnehmer sollen geile Vorträge, geiles Wissen haben und auch auf der Ausstellerfläche sagen, das war richtig, richtig passend für mich. Das war sau interessant, die zu sehen, zu vergleichen. Weil ich war schon oft auf Messen, wo ich nicht verstanden habe, was die anbieten. Wo ich dachte, wer zum Teufel bist du?
White Label.
Ja, genau. Also, da ist so ein Riesendiskrepanz. Und da muss man halt gucken, ja, dass man irgendwo sicherstellt, dass die Leute, die kommen, relevant sind und die Leute, die ausstellen, relevant sind. Ist halt die Frage, wen schließt das Ganze aus dann am Ende?
Wir können ja mal alle Stakeholder durchgehen. Also am Ende, was wollen die Aussteller? Die Aussteller wollen am Ende Kunden und Branding und im
Kopf der Leute sein. Wollen eine relevante Zielgruppe haben, so. Eigentlich.
Perfekt. Relevante Zielgruppe. Aber am Ende, also Branding und in den Köpfen der Leute zu sein, am Ende ist das Ziel trotzdem Kunden.
Ja.
So, was ist das Ziel der Seller? Sie wollen da sein aus mehreren Gründen. Das sind eigentlich ganz viele Gründe.
Ja.
Learnings zu haben, einfach Spaß zu haben und die Leute zu treffen, Inspiration zu bekommen, aber auch Kontakt zu den Ausstellern zu haben. Ich glaube aber, der Wunsch nach Kontakt zu Ausstellern bei den Sellern ist nicht so hoch wie der Wunsch von den Ausstellern, einen Kunden zu gewinnen. Also ja. Das ist schon mal ein kleiner Mismatch. Die Kunden wollen eigentlich eher Learning, Spaß und Inspo. Und deswegen ist es auch immer so wichtig, dass die Aussteller nicht so auf Akquisejagd gehen, sondern dass sie Mehrwert liefern. Weil ein Aussteller, der Mehrwert liefert, macht den Kunden happy und dann werden sie am Ende vielleicht auch Kunde. Was wollen wir? Wir wollen natürlich ein profitables Unternehmen, welches wirtschaftlich gut funktioniert und Profit erwirtschaftet. Dementsprechend, das ist unser Interesse. Das schaffen wir nur, indem wir alle Stakeholder, also auch Aussteller und Seller, happy machen. Ja. Also müssen wir eigentlich genau denen das bieten, dass sie happy sind, dann kann unser Ziel erreicht werden. Was wollen die Speaker? Die Speaker wollen am Ende Reichweite haben und Personal Branding, glaube ich, und einfach Status. Das ist der Status, hey, ich bin Speaker auf dem Event.
Ja.
Und wenn wir es eigentlich hinkriegen, diese vier Interessen alle unter ein Dach zu bringen, beziehungsweise eigentlich nur drei, ich würde uns ausklammern, wenn wir nämlich schaffen, alle drei, Aussteller, Seller und Speaker, happy zu machen, dann wird unser Ziel automatisch erreicht.
Ja.
Das ist eigentlich ein Uplift.
Ich glaube, das schaffen wir auch, aber das ist ja die Frage, die Chris gestellt hat. Können wir das, indem wir größer werden? Also ab welcher Größe wird es verbessert? Weil du kannst nicht
Nitty-Gritty
FBA sein, aber 10.000 Leute dahin bringen. Das ist ein Mismatch.
Nee, da sind wir noch nicht.
Ja,
aber wir müssen jetzt auch Entscheidungen treffen, die Auswirkungen für die nächsten Jahre haben. Also wenn wir zum Beispiel plötzlich sagen würden, okay, Ecom Hacking Live, jeder kann kommen und hier wird gar nicht mehr separiert. Das kann man auch nicht so, also man kann es rückgängig machen, bestimmt, aber ist halt auch die Frage, was das dann so für Branding-Auswirkungen hat. Also zum Beispiel, man könnte jetzt sagen Phase 1. Wir sind, behaupte ich schon, eins der relevantesten Amazon FBA-Events, die es gibt, von Teilnehmern, Speakern und Ausstellern. Da sind wir schon auf einem guten Weg. Würden wir jetzt eine Entscheidung treffen, dass irgendwann Ecom Hacking Live draus wird, weil wir wollen auch für D2C-Seller, sag ich mal, Fläche bieten, dann wäre mein erster Gedanke, dann müssten wir das in zwei Hallen separieren. So richtig nach
oder
dem Motto.
Oder Zwei-Tage-Event.
Ja, das ist nochmal eine Entscheidung, wann wird es ein Zwei-Tages-Event. Aber dass man halt weiß, in dieser Halle ist Amazon FBA, in dieser Halle ist D2C. Es ist natürlich für beide Parteien auch interessant, mal auf der anderen Seite zu gucken, was geht so, was kann ich machen? Ist da noch Potenzial, was ich erschöpfen kann? Aber trotzdem müsste man dann irgendwie schon auch beide Seiten wieder glücklich stellen, weil dann kriegt ja die FBA-Aussteller kriegen Angst, dass nur D2C-Leute kommen. Also wir müssen sicherstellen, dass die Zielgruppen da sind. Und dann wird es ja, wieder
die Zielgruppe, so ein dass jonglieren. Die Leute, die sich in dieser Amazon-Halle bewegen, dass die Aussteller auch wissen, das sind nur relevante Leute.
Ja.
Für. Man könnte es halt unterscheiden in D2C-Hacking-Live und Agency-Hacking-Live. Man könnte es aber auch einfach nur Hacking-Live nennen.
Ja.
So jetzt mal einfach vom Branding her. Aber dann haben wir natürlich keine verlässlichen Zahlen für die Aussteller. Wie viel Prozent der Leute sind.
Ja, das kann man über Tickets machen. Du holst ein D2C-Ticket oder ein FBA-Ticket.
Genau, und dann können wir nämlich transparent die Daten, also nicht die Daten der Kunden, sondern die Daten der Auswertung, wie viel Prozent der Leute sind AMC und wie viel sind D2C.
Ja.
Und diese Relevanz kann man dann multiplizieren mit den Ausstellerpreisen. Weil ein Ausstellerpreis, wenn wir 80% AMCs da haben, ist natürlich ein Ausstellerpreis für AMC deutlich teurer als für D2C, ja. Weil er auch deutlich relevanter ist. Und so könnte man sogar die Preisgestaltung möglichst transparent machen.
Um jetzt mal über ein anderes Event zu sprechen, OMR, da habe ich nämlich auch mit Jan drüber geredet. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also im Grunde, wie ist die Entwicklung von OMR? Es wurde größer, 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 größer und noch größer, bis es irgendwann, keine Ahnung, 70.000 Teilnehmer waren. Habe jetzt übrigens gelernt, wenn ein Event zwei Tage dauert und es sind an jedem Tag 35.000 da, schreibt man übrigens hinterher, dass 70.000 Teilnehmer waren. Also ich weiß jetzt nicht, welches Event das so macht, aber ich kenne Events, die es so machen. Das heißt,
ich weiß auf jeden Fall, ja. dass ich dem nicht ganz traue, der Aussage. Und ich glaube nicht, dass OMR wirklich nur 35.000 Leute hat. Also es ist so geisteskrank voll.
Also auf jeden Fall, es gibt Events, die sagen, wir haben 35.000, aber Tag 1 und Tag 2, deswegen sind 70.000 Teilnehmer. Gibt es. Ob es OMR ist, wissen wir nicht. So, aber auf jeden Fall, erstmal wurde OMR immer größer. So, und ein Ticket war 50 Euro. Es war ein No-Brainer. dann 200 und jetzt 500. So, und auch bei OMR fand ich, also wir sind da wirklich hingegangen, um Hackers, Community-Mitglieder zu treffen und eigentlich, ja, um so ein Festival zu haben. Wir haben da ein bisschen Party gemacht, genetworked, ein paar geile Speaker waren da und Fressbuden. So, es war ein witziger Tag. Aber gleichzeitig dachte ich schon, das ist, also zielgruppentechnisch, wir treffen da Community-Mitglieder, aber keine potenziellen neuen Kunden. Weil, da hat halt jede Firma, hat irgendwie 80 Tickets gekauft und jeden hingeschickt, der wollte. Da waren, also es waren nicht mal alles Leute aus Marketing, sondern einfach wirklich, wer will denn noch mit, weil ist ja eh nicht so teuer. So, jetzt kostet so ein Ticket 500 Euro, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass viele jetzt irgendwie so einfach Zähne zusammenbeißen und trotzdem Ticket kaufen. Also wie ist so eure Wahrnehmung, dass sich Ticketpreise
verzehnfachen? Ich glaube, durch dieses gesamte Social-Media-Game haben alle so ein bisschen FOMO, weil die holen Stars dahin. Und ich glaube, viele Mitarbeiter kriegen ja Budgets für Weiterbildung in der Firma. Und das Marketing von OMR ist ja eigentlich das Event selber. Also nicht jetzt krasse Ads oder so, sondern einfach Social-Media-Präsenz über das Wochenende. Und alle haben FOMO und denken sich, what the fuck, nächstes Jahr will ich da auch hin. Ich habe es überall gesehen auf Instagram. Vielleicht ist es bei uns in der Bubble, aber ich glaube, das geht vielen so. Und ich glaube, ein Großteil der Leute kann auf das Budget der Firma zurückgreifen. Dann, glaube ich, ist es einfach für viele so ein Must-Have, weil du einfach so ein Klassentreffen hast. Du kannst deine gesamten, also jetzt wenn ich auch an Hans denke, ich kann irgendwie alle möglichen Leute treffen, mit denen ich schon mal zu tun hatte. Also Dienstleister, Agenturen, Coaches oder auch andere Seller, die vor Ort sind. Und ich glaube, dieses unfassbar riesige Angebot sorgt auch dafür, dass du theoretisch auch, also wenn du jetzt willst, kannst du als D2Cler hingehen, dich den ganzen Tag beschäftigen. Als Amazoni ist schon ein bisschen schwieriger, aber wenn du eine Agentur hast, kannst du, also du kannst dich eigentlich, egal was für eine Online-Marketing-Firma du hast, dich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigen und alle möglichen Leute treffen. Ich glaube, das hängt ganz krass davon ab, was du aus diesem Event machst. Du musst vorher schon Termine, Treffpunkte abmachen, vorher schon gucken, wer ist da. Also es ist relativ viel Vorarbeit. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr, weil es so groß geworden ist, dass du spontan mit der Karte da hingehst und sagst, oh, da und da gehe ich mal hin. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Aber ich glaube, ganz viele gehen einfach nur hin, um zu trinken und zu feiern und irgendwie.
Aber für 500 Spaß Euro ist das schon ein knackiger Ticketpreis dann, ne?
Weil das ist komplett krass,
ja. Im Endeffekt, ich glaube, man kann, ja, was heißt grob die Formel sagen. Also, ich würde mal behaupten, wenn OMR nächstes Jahr 1000 Euro kostet, werden ein paar Leute weniger kommen. Wenn es dann 2000 kostet, werden es vielleicht wieder ein paar weniger. Also, irgendwann müssen es ja mal weniger werden. Man kann ja nicht unendlich einen Ticketpreis erhöhen, ohne dass irgendwann die Menge sagt, okay, jetzt ist mir der Preis zu hoch. Weil was man schon
also 70.000 Leute mal 500, ganz kurz sind 35 Millionen Euro. Plus Aussteller und Sponsorengelder, die da noch reinkommen.
Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall,
weil da kommen bestimmt 60.
Um den Punkt zu Ende zu führen. Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, achso, LinkedIn, genau. Dieses, was du meintest mit Social Media, dass da auch so ein FOMO entsteht. Ich finde, letztes Jahr und dieses Jahr habe ich zumindest es sehr stark so wahrgenommen. Letztes Jahr gab es gefühlt jeden Tag 500 Posts, meine drei größten Learnings vom OMR. Wie ich aus OMR das meiste raushole. Und ich finde echt, dieses Jahr habe ich verdammt viele Posts gesehen, die anfingen, warum ich dieses Jahr nicht mehr hingehe. Das heißt, irgendwie hat es bei manchen Leuten
so einen kleinen
jetzt doch Umschwung gemacht. Ja.
Ist das wirklich so? Oder haben die Leute einfach eine neue Positionierung für LinkedIn gesucht? Ich finde, Events haben genau das gleiche Phänomen wie Bands, die ursprünglich sehr klein sind, aber richtig geil, und dann groß werden, so kommerzialisiert werden. Und dann sagen alle Fans so, ihr seid so groß geworden, jetzt nehmt ihr Ticketpreise und große Hallen und so, früher war viel besser. Aber im Endeffekt feiern es trotzdem alle. Also ich finde, OMR ist genauso wie eine Band, die einfach gewachsen ist. Alle feiern es trotzdem. Alle haten so ein bisschen auf LinkedIn, aber waren dann trotzdem da oder wollen einfach einen Post oder Reichweite dadurch bekommen.
Ich glaube, posten einfach alle.
Ich weiß nicht, ob das so real war mit dem OMR ist irrelevant geworden.
Es gibt keine schlechte PR. Auch so ein Beitrag bringt Reichweite fürs OMR.
Ich glaube, die Leute, es waren genauso viele Leute da wie sonst auch, es posten einfach jetzt nur alle. So, und jetzt halt, letztes Jahr haben nur die gepostet, die da waren. Dieses Jahr haben alle gepostet. Auch die nicht da waren. Und die nutzen dann einfach dieses Event als Grund, was zu posten. Weil also mittlerweile saugt sich doch jeder ein Team irgendein ein Thema aus den Fingern. Also es gibt ja so viel Schrott auf LinkedIn, was gepostet wird, der überhaupt einfach useless ist. Und
99%.
Jeder muss halt zu jedem Thema, bitte?
99%.
Jeder muss halt zu jedem Thema Stellung nehmen. Und es ist halt einfach, wenn alle sagen, ich bin bei der OMR, dass dann auch auf einmal mehr Leute posten, ich bin nicht auf der OMR. Heißt aber nicht, dass, glaube ich, weniger da waren.
Kennt ihr dieses Meme von Conor McGregor von der Pressekonferenz, wo irgendjemand sabbelt und er antwortet nur, who the fuck is that guy? Das ist so, ja, so LinkedIn in a nutshell.
Mhm.
Was glaubt ihr, würde halt passieren, wenn OMR jetzt die Tickets auf 1.000 Euro erhöht?
Shitstorm. Das glaube ich, gibt einen Shitstorm.
Ja, aber guck mal, von 50 auf 500 ist theoretisch prozentual gesehen eine höhere Erhöhung als von 500 auf 1.000.
Das Spannende bei Preisen ist ja auch wieder, obwohl es teurer wird, sagt man dann, okay, krass, das kostet jetzt 1.000 Euro, dann müssen ja noch relevantere Leute da sein, dann gehe ich auch wieder hin. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze dann einfach so wirkt, als würden noch relevantere Leute da sein und nicht die ganzen Waldwiesen-Dudes da antanzen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass gar nicht so viel ausmachen würde. Ich meine, von 50, 200 auf 500 ist ja schon, also ein krasser Sprung, überverdoppelt im Vergleich zum letzten Jahr. Und trotzdem waren genauso viele Leute da. Weiß ich nicht.
Kurzer Themenswitch, Chris, wie gut ist der Garmin-Schlaftracker?
Wow, das war ein harter Switch.
Okay.
Wie bist du da jetzt drauf gekommen? Welche Synapsen haben sich LinkedIn da connected so gerade?
LinkedIn ist so toxisch. Ich bin, als wir gerade über LinkedIn gesprochen haben, auf LinkedIn gegangen und hab dann so, dann haben wir noch drüber gesprochen, dass 99% der Posts Schrott sind. Und André Jonka, falls du es hörst, ich liebe dich trotzdem, aber du hast einfach gerade gepostet, hup, hup, wer trägt es noch? Unfassbar, wie viel diese Tracker nutzen, bla bla. In der E-Commerce-Bubble trägt jeder zweite diesen Fitness-Tracker. Und dann hat Niklas Spellmeier drunter gepostet, E-Commerce 7-Figure-Starter-Pack. Also richtig geil, wie einfach alles im Whoop haben.
Außer dumm.
Genau, dann haben die da. Und während ihr gerade geschnackt habt, habe ich die Kommentare gelesen und wie viele das nutzen. Und da hat einer geschrieben, ja, ich bin jetzt von Whoop auf Garmin umgestiegen, weil Garmin ist besser für Sport, bla bla, wegen No Display. Aber ich finde, das eine setzt das andere nicht. Aber nichtsdestotrotz, deswegen die Frage an euch, aber ihr könnt die auch gerne hinten anschieben, wenn ihr noch was zu OMR loswerden wollt.
Ja, jetzt, also Philipp, das dem OMR-Thema hast du den Kopf abgehackt.
Sorry. OMR ist okay, läuft jetzt hier noch, wie so ein kopfloses Huhn läuft es hier noch über den Platz.
Wir warten, bis OMR jetzt 1.000 Euro kostet nächstes Jahr und dann können wir nochmal gucken.
Okay, ja, wenn es 1.000 Euro kostet, ich glaube nicht.
Ich trage die Garmin nicht zum Schlafen, deswegen kann ich es dir nicht beantworten. Aber beide tracken im Endeffekt nur die Herzfrequenzvariabilität. Und mittlerweile kenne ich meine Werte sozusagen. Das heißt eigentlich, das Einzige, was mich beunruhigen würde, wenn die Uhren einen anderen Wert anzeigen. Also wenn die Messung unterschiedlich ist.
Okay.
Was sie daraus machen, ist mir eigentlich Wurst, weil ich halt weiß, in welchem Bereich bin ich erholt und topfit und in welchem bin ich, nachdem ich mit Marc trinken war. Deswegen,
ist die Herzfrequenzvariabilität das einzige Ergebnis quasi? Achso, und Schlafphasen sind nur.
Die Schlafphasen sind anders aufgeteilt. Das ist halt pro Uhr immer anders, unterschiedlich.
Genau, weil die eine Uhr trackt ab, also die Schlafphase ist ja abhängig von deinem Puls, von deinem Ruhepuls. Und die eine Uhr sagt schon ab dem Ruhepuls, dass du in der Tiefschlafphase bist und die anderen sagt halt ab dem anderen Ruhepuls. Das kannst du, glaube ich, sogar bei den meisten Trackern verändern, wenn du das willst.
Ich finde es, wie Chris sagt, wenn du ein, zwei Jahre mal eine Uhr hattest und du kennst deinen Ruhepuls und deine Herzfrequenzvariabilität und die Entwicklung davon, dann kannst du eigentlich immer sagen, bin ich erholt, bin ich nicht erholt.
Aber es sind doch zwei Parameter. Zum Beispiel heute ist bei mir die Herzfrequenzvariabilität niedriger, dafür der Ruhepuls zum Beispiel niedriger.
Also Ruhepuls zeigt im Grunde deine Gesamtfitness und die Stärke deines Herzens. Wenn du ein richtig starkes Herz hast, muss dein Herz in der Ruhe, im Ruhebereich nicht so häufig pumpen, um deinen Körper mit Blut zu versorgen. Das heißt, wenn jetzt über die nächsten 12 Monate deine Ruheherzfrequenz langsam aber sicher sinkt, wird dein Herz einfach, das hat mehr Power, also einen stärkeren Motor. Und die Herzfrequenzvariabilität ist eine Jetztaufnahme. Also der Bereich davon ist auch wieder so ein langfristiges Ding, aber jetzt heute zeigt es, wie fit du bist. Wenn deine HRV also richtig erholt gering du bist ist, eigentlich. Genau, bist du nicht erholt. So, aber wenn das.
Also gestern war die bei 81, heute ist sie bei 62.
Genau, das heißt, du bist heute ein bisschen weniger erholt als gestern in Bezug auf dein Herz und deine Recovery?
Weil ich ja auch gestern laufen war. Macht ja Sinn. Weil vorgestern war Rest Day, das heißt, gestern war ich dann super erholt. Das war eigentlich dann perfekt. Gestern war ich gut erholt, deswegen habe ich einen Run gemacht. Und jetzt ist sie heute wieder niedriger, das heißt, heute ist wieder Rest Day.
Genau, und wichtig ist aber, dass es nicht auf Muskeln bezogen direkt. Also, sag ich mal so, wenn du jetzt ein gottlos krankes Krafttraining hast, dann wird dein Herz auch mehr arbeiten müssen, damit dein Körper sich erholt, ja, und du wirst es schon sehen. Aber ich würde sagen, dieser Wert fokussiert sich etwas mehr auf die kardiovaskuläre Erschöpfung von zum Beispiel so einem richtig intensiven Run.
Nervensystem.
Und Nervensystem. Wenn ich jetzt bei mir gucke, ich hatte gestern erst Krafttraining und dann 5 Kilometer Tempolauf, hatte gestern eine Herzfrequenzvariabilität von 85 und heute von 93. Das heißt, ich bin trotz der Einheit erholter als gestern, was für mich so ein Ding ist, okay, geil, ich kann heute noch eine Doppeleinheit aus Schwimmen und Laufen machen, weil scheinbar war es gestern irgendwie im Rahmen. Aber wäre es jetzt deutlich geringer gewesen, dann wäre es...
Deswegen okay. Heute die Rahmen?
Ich wusste, dass das kommt, weil ich eben Rahmen gegessen habe.
Aber das ist das Ding beim Aura, da steht halt nur die Daten, da steht keine Interpretation. Das ist halt so ein bisschen, das finde ich bei Garmin, steht auch, bei Garmin gibt es doch so einen Readiness-Score, oder?
Ja,
oder
war das bei ich glaube, es gibt auch irgendwie Sleep-Score,
Body Battery. Also bei Whoop auf jeden Fall. Ja, stimmt, Garmin hat Body Battery.
Ja, und Sleep-Score.
Also bei mir, beim Aura steht heute ist Tagesform gut. Du warst gestern aktiv, dein Ruhepuls spiegelt das wieder, doch deine Tagesform ist trotzdem auf einem guten Niveau. Was du heute auch vorhast, denk daran, genug zu trinken und dir einen Tag hindurch kurze Pausen zu gönnen. Ja, ist halt so voll, kann ich nichts mehr anfangen. Logisch.
Ich fand's also sehr spannend, fand ich diese Zahlen jetzt also nur vom Whoop, echt als Marco und ich auf Mallorca waren, weil wir hatten mindestens mal Dienstag, Mittwoch und Donnerstag morgens und abends trainiert. Und man hat so richtig gesehen, jeden Tag die Herzfrequenzvariabilität so um 10, 20 Punkte gesunken ist, obwohl wir sogar eine Stunde fast mehr geschlafen haben. Und das war so ein, okay, das kann man jetzt so 3 Tage mal machen, aber wir nähern uns dem Punkt, wo bald einfach Ende ist. Und jetzt wird es Zeit für Erholung.
Da hat man die Daten wirklich gespürt am nächsten Tag.
Ja, und es war jeden Tag, sind wir also nicht früher ins Bett, aber haben den Wecker eine halbe Stunde weiter nach hinten gestellt und hatten trotzdem eine schlechtere Erholung. Und da hat man das dann auch an den Daten gemerkt, dass es halt immer weiter und weiter und weiter runterging. Und so, finde ich, kann man es aber ganz gut planen. Halt, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt halt die Peakwoche vom Triathlon und will jetzt bis Donnerstag noch einmal wirklich all out gehen. So, und sehe jetzt halt zum Beispiel nach gestern so, geil, nach der Einheit gestern, das hat meinem Körper nichts gemacht. Vielleicht kann ich heute sogar noch mal ein bisschen härter machen. Und wenn ich dann halt sehe, okay, das war, morgen geht es mir deutlich schlechter, würde ich so denken, okay, einmal kann ich es jetzt noch machen, bevor mein Körper dann jetzt bald irgendwie an physische Grenzen stößt und ich mich vielleicht verletze. Also ab wann es dumm wird so ein bisschen.
Ich finde mit den Daten ist ein bisschen
voll schwer, das einzuschätzen.
Intuitives Essen. Am Anfang musst du alle Kalorien noch tracken und so ganz genau verstehen, okay, was hat welche Makros und so weiter. Und irgendwann ist das so ein Automatismus. Also man weiß genau, okay, ich fühle mich ungefähr so und so oder ich habe die und die Daten. Ich kann so viel machen. Genauso ist es beim Essen auch, finde ich, dass man mit der Zeit einfach weiß, okay, das waren so und so viele Kalorien, so viel Protein hatte ich ungefähr.
Also gefühlt korreliert aber mein Sport einfach nicht mit den Ergebnissen. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen immer.
Was heißt Ergebnisse? Also,
ja.
Also mit der Herzfrequenzvariabilität gefühlt die halt einfach immer random.
Das heißt, wenn du jetzt einen langen Lauf hattest, würdest du sagen, ist es plötzlich höher, obwohl es eigentlich niedriger
sein soll. Zum Beispiel bei Freitag war sie extrem hoch, bei 79. Und dann Samstag war sie niedrig bei 60, also 20 niedriger.
Hast du ein Bier getrunken?
Aber am Samstag... Ja. 4 Stück.
Ja, ein Bier macht 20 Punkte aus, auf jeden Fall.
Ach, krass, ja, okay, ich hatte 4. Ein Bier?
Kommt auf deine absolute Zahl.
Aber dann habe ich nämlich Samstag den krassen Run gemacht. Also Samstag hatte ich dann 60. Da habe ich am Vorabend getrunken, 4 Stück. Dann habe ich den krassen Marathon gemacht in 21 Kilometer, Halbmarathon meine ich. Und Sonntag hatte ich dann aber wieder 64, also war ich besser sogar. Aber auch nicht gut, aber besser. Na gut, dann wahrscheinlich, weil ich erschöpft war. Und dann Montag wieder, gestern wieder richtig gut.
Ja, dann warst du wieder heute erholt. Was ich halt spannend finde, schlecht. Was du beim Whoop noch hast, es gibt noch den Belastungswert. So, jetzt stell dir mal vor, du läufst 10 Kilometer auf Tempo. Würdest du das machen, wenn du voll ausgeschlafen bist? Würde das, sage ich mal, auf einer Anstrengungsskala von 100 vielleicht 60 sein? Wenn du aber am Abend vorher irgendwie feiern bist, du trinkst Alkohol, machst am nächsten Tag den gleichen Run, dann wäre das eine Erschöpfung, eine Anstrengung von vielleicht 90 von 100, weil du einfach voll im Eimer warst. Und das ist jetzt so dieses Dreieck der Werte. Also wenn zum Beispiel, du gehst volle Kanne feiern, du trinkst Alkohol und hast am nächsten Tag einen Kater und hast eine Erholung von, keine Ahnung, 25% oder 20% im roten Bereich bei Whoop und deine Herzfrequenzvariabilität ist bei 30 oder 40. So, wenn du dann einen 5-Kilometer-Run machst, sagt vielleicht das Whoop schon, okay, reicht für heute. Du bist im Arsch, ja, mehr ist nicht drin. So, ja. Und da achte ich zwar nicht so drauf, aber das Whoop gibt dir auch so ein bisschen, das weiß halt, wie viel du immer schläfst. Und das sagt dir, okay, diese Anstrengung empfehle ich dir, wenn du morgen durchschnittlich fit sein möchtest. Du kannst da gerne drüber gehen, das wirst du morgen aber merken, weil du gerade so ein bisschen schon über deinen...
So witzig, wie ihr beide das einfach schon über zwei Jahre nutzt.
Und Whoop kennt auch deine Durchschnittswerte, deswegen, wenn andere in unsere Gruppe spazieren gehen und so eine Belastung von 15 haben und Chris bringt uns buchstäblich um den ganzen Tag und haben so eine Belastung von 10 und alle so, oh, ihr habt ja gar nichts gemacht und wir so, Alter, wir haben 8 Stunden trainiert. Aber es ist halt so der Durchschnittswert der Gesamtbelastung deines Körpers, also Whoop weiß, wie fit du bist. Halt nicht.
Ich habe jetzt noch mitbekommen, wie eine Freundin von mir mit ihrem Freund diskutiert hat. Und er hat einen Aura-Ring und sie eine Garmin. Und die haben ihre Sleep-Scores verglichen und haben sich so gebettelt. Ich sagte, das macht ja gar keinen Sinn. Erstmal zwei komplett unterschiedliche Devices und dann jeweils die Daten komplett anders interpretieren. Und dann auch noch zwei unterschiedliche Personen, die auch noch unterschiedliche Herzen haben. Also es macht ja gar keinen Sinn, da zu betteln.
Marc, das, was du gesagt hast, das triggert mich auch so krass. Wirklich. Ich gucke jetzt gerade, es gibt ja eine AMC Hackers Whoop Community. Da sind schon, ich glaube jetzt 15 Leute drin. Und im ganzen Juli, die höchste monatliche Belastung hat Dominik Eierle mit einem Schnitt von 15. 20 ist das höchste oder 21. Und das ist teilweise spazieren gehen, laufen. Dann irgendwie Lars Schultgen mit Fußball. Ich bin halt an Platz 4 mit einem Triathlon. So, Junge, das ist so unfair, wenn so diese Verhältnismäßigkeiten auch auf Mallorca, Marc und ich haben uns umgebracht. Wirklich fast ohnmächtig geworden und dann so, ja, Platz 9. Und dann ist jemand Platz 2 mit spazieren gehen.
Ja, man müsste eigentlich Level anzeigen. Das wäre noch cool, irgendwie so.
Aber ich gucke gerade mal. Geh mal auf mein Profil. Ich trage meinen Whoop seit September 2021.
Also 3 Jahre.
884 Tage.
Geisteskrank.
In den letzten 20 Tagen habe ich 30 Mal trainiert. Bisschen mehr als jeden zweiten Tag. Im Durchschnitt schlafe ich 6 Stunden 50, obwohl mein Schlafbedarf 9 Stunden 13 ist.
Aber 6 Stunden 50 netto.
Ja, ja,
genau. Das ist nämlich das Ding, was viele jetzt nicht tracken. Sagen wir, du gehst um 12 ins Bett, also wirklich machst die Augen zu und schläfst auch fast direkt ein und schläfst dann bis 8 Uhr. Dann hast du nicht 8 Stunden, dann hast du wahrscheinlich 7 Stunden 30, wenn es hochkommt. Eher 7 Stunden.
Ja, es netto. Gibt Zeit im Bett und es gibt geschlafene Stunden.
Genau, und selbst wenn du denkst, du schläfst direkt ein, ist da oft eine Stunde zwischen. Deswegen finde ich immer so schwierig, wenn man darüber spricht, wie viel Schlaf brauche ich. Ja, also ich zum Beispiel bin erholt, wenn ich zwischen 7,5 und 8 Stunden meine Augen zu habe. Davon penne ich dann aber auch nur.
Kommt drauf an, was für einen Run du am Vortag hattest.
Ja, genau. Wenn jetzt versuche ich gerade mehr.
30 läufst, dann reicht das vielleicht nicht mehr. Ich finde es ganz spannend. Ich kann bei mir sagen, ich mache jeden zweiten Tag Sport. Auf 884 Tage habe ich 460 Mal trainiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Trainings auch ich einfach das Whoop gar nicht um hatte. Aber so Durchschnitt jeden zweiten Tag. Und krass. Längste geschlafene Stunden, 11 Stunden 30.
Ich finde es auch cool mit der AI-Funktion. Du kannst Fragen stellen. Wann habe ich am längsten geschlafen? Wann hatte ich die niedrigste Recovery? Wie hat sich mein Ruhepuls entwickelt? Was wäre mein ungefährer VO2 Max und so? Das ist richtig nice. Du kannst dich wie mit ChatGPT praktisch mit dem Whoop unterhalten. Das ist schon auch ein Gamechanger geworden, finde ich. Wo man so ein bisschen.
Das mache ich jetzt diesmal nicht. Ich habe letztes Mal von Anal Zürer von unserem Cutter auf den Finger bekommen, weil ich die ganze Zeit reingerätscht habe mit meinem ChatGPT-Boy. Ja.
Philipp, du weißt aber schon, dass jetzt, wenn deine Garmin ankommt, wir eigentlich einen Countdown stellen können, wann du dir den Herzfrequenzgurt kaufen musst, weil diese Grünlichtmessung halt Quatsch ist.
Ist das Quatsch?
Du bist jetzt drin in also der Spirale.
Wenn sie Quatsch, ich glaube, sie ist nicht Quatsch, weil ich glaube, es reicht.
Nein,
weil
nein,
du musst ja nur deine Baseline. Wenn sie Quatsch ist, dann gehe ich wieder zurück auf die Apple Watch.
Quatsch ist sie definitiv nicht. Ist genauso Quatsch wie Garmin, ist ja gleiche Technologie. Und Whoop auch.
Ja, safe.
Also es ist halt in dem Moment, wo Schweiß unter diesen Sensor kommt, wird es halt einfach ungenau. Also,
ich denke immer so,
du wirst ihn dir eh holen.
Früher ist man einfach losgelaufen, hat einfach keine Daten gehabt. Ich hatte nicht mal irgendwie Musik oder so beim Laufen. Man ist einfach losgelaufen. Und jetzt gefühlt ist man so ein Cyborg geworden, der jede KPI trackt.
Ich glaube, eine Stoppuhr hattest du schon immer beim Laufen. Ich weiß nicht, hattet ihr das früher, dass ihr beim Sport, beim Schulsport euren Puls messen musst mit zwei Fingern? Habt ihr das auch gelernt?
Nein. Ich glaube nicht.
Bei uns war immer, wir haben es gelernt, also man nach Puls laufen, wenn man keine Uhr hat, du rennst halt. Und dann mussten wir bei unserem Gegenüber mussten wir den Puls messen. Und dann haben wir quasi die Herzschläge gezählt und dann hochgerechnet. Und dann haben wir gemerkt, was für ein Puls.
Weißt du, wie ich früher gelaufen bin? Ich bin mit einem Auto Richtung Wald gefahren und da hatte ich immer die gleiche Strecke. Dann habe ich im Auto auf die Uhr geguckt, bin losgerannt und dann am Ende wieder auf die Uhr aufs Auto. Und dann habe ich immer geguckt, okay, bin ich diesmal schneller gewesen oder nicht. Also ich bin einfach so völlig random.
Das ist auch richtig hart, ey.
Aber ja, bin effektiv ist es vielleicht nicht so gewesen, aber es war anders. Ich finde auch mittlerweile, früher hat man viel mehr noch so das Laufen genossen, finde ich. Mittlerweile, man guckt die ganze Zeit auf die Uhr. Ich zum Beispiel höre auch Musik. Ich hab das Gefühl, man entkoppelt sich viel mehr noch von diesem eigentlichen Laufen, was so ein bisschen meditativ was ist. Und es wird schon fast so ein Abarbeiten von KPIs und so. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Beim Longrun finde ich, also gucke ich fast gar nicht auf die Uhr. Da lasse ich die Kilometer so abspulen. Dann höre ich, denke ich, ich weiß teilweise bei einem Longrun gar nicht, in welchem Kilometer ich gerade bin. Also da vergesse
ich das geil.
Gestern auch. Gestern habe ich zum Beispiel 12 Kilometer Intervalle gemacht und bei Intervallen sagt meine Uhr nicht bei jedem Kilometer durch, sondern halt nur am Ende eines Intervalls. Und dann bin ich halt gerannt und dann war ich am Ende so, boah, wie viel habe ich eigentlich? Ich müsste jetzt so 8 haben, denke ich mal. Und dann hatte ich schon 10. Und das war schon ein crazy Feeling dann, weil ich so komplett weg war von diesem, ja, aber das gemacht, was die Uhr mir gesagt hat. Von wegen jetzt Tempo, jetzt chillen, jetzt Tempo.
Ich finde, da kannst du aber auch gucken, was ist dein Ziel, weil, also gut, ich persönlich habe halt so einen Riesenspaß an den ganzen Zahlen, Daten, Optimierung, also mich motiviert das auch, aber zum Beispiel, ich habe das jetzt gerade gegoogelt, 1990 war halt so eine Marathon-Weltrekordzeit 2 Stunden 15, so, das laufen jetzt viele, aber jetzt auch die ersten unter 2 Stunden, so, das heißt, irgendwo hat ja diese Technik auch ermöglicht, noch krassere Ergebnisse zu
erzielen. Ernährung.
Ja.
Bessere Ernährung, bessere Recovery, bessere Science.
Plus. Und es springt ja nichts dagegen, zu sagen, ey, es ist Sonntag, das Wetter ist schön, ich laufe jetzt ohne Kopfhörer und ohne Uhr einfach mal los, irgendeine Strecke, die mir gefällt, zum Abschalten. Also was willst du jetzt? Nee, abschalten und meditieren?
Macht doch keiner.
Oder willst du halt
Macht doch keiner, weil wir laufen. Doch, jeder will doch mit seiner Gesamtdistanz am Ende des Jahres flexen. Dann gehst du doch nicht ohne Uhr laufen.
Ja, alles für die Fans auf Strava, ne? Die drei.
Für die drei Leute. Ja, Hammer.
Gut, Leute, geil. Ich muss jetzt gleich schwimmen.
Ja, ich habe jetzt gleich
in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao.